Guten Morgen, Peter. Ich grüße dich in Hamburg. Dies ist die zweite Folge von der Ping-Reihe Podcasts zum Thema Corona im Rechtsstaat. Gestern haben wir uns in der ersten Ausgabe unterhalten mit Konstantin Kuhne. Und heute haben wir die Freude, hier uns mit Peter Schaar zum selben Thema zu unterhalten in unserer zweiten Folge. Peter, du bist ja zu meiner Freude auch Mitglied im Beirat der Ping und ein Ping-Leser schon der ersten Stunde. Als du damals noch im Amt warst, stimmt das? 2013 warst du noch im Amt, ne?
Und als 2013 war ich im Amt. Selbstverständlich habe ich auch die Ping gelesen. Von der ersten Ausgabe an.
Dein Nachnachfolger Ulrich Kelber hat gestern daran erinnert, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte nicht der Berater der Bundesregierung für den Datenschutz sei. Das haben bestimmt nicht alle verstanden. Wie hast du das verstanden?
Naja, er hat nicht gesagt, er ist nicht der Berater, aber immer wieder macht er dieselbe Erfahrung, die ich auch in den 10 Jahren meiner Amtszeit immer und immer wieder gemacht habe, dass gesagt wird, das ist der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung. Es mag ja Beauftragte der Bundesregierung geben für Drogen und was weiß ich, Fahrradfahren. Jedenfalls ist aber der Datenschutzbeauftragte, der Bundesdatenschutzbeauftragte, direkt vom Deutschen Bundestag gewählt. Er hat eine unabhängige Rolle, er hat eine eigene, von der Bundesregierung unabhängige Legitimation. Und deshalb passt das Herrn Kelber nicht, dass man ihn als Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung bezeichnet, sondern er legt völlig zu Recht Wert auf die Feststellung, er ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und ist insofern nicht an die Exekutive gebunden.
Du bist jetzt nicht mehr der Bundesdatenschutzbeauftragte, dafür bist du Vorstandsvorsitzender, nämlich der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Und in dieser Funktion warst du der Initiator eines von vielen unterschriebenen Appells, der letzte Woche veröffentlicht wurde, mit der schönen Überschrift Corona-Pandemie bekämpfen, Bürgerrechte und Datenschutz wahren. Was war da so der Motor, der dich dazu veranlasst hat, diesen Appell auf die Beine zu stellen?
In aller Welt sehen wir ja gerade, dass Regierungen sehr aktiv gegen die Corona-Pandemie vorgehen. Das ist im Prinzip völlig richtig. Aber die Maßnahmen, die dabei im Einzelnen getroffen werden, sind doch sehr unterschiedlich. Und vieles, was wir da auf internationaler Ebene sehen, wenn wir so vergleichen zwischen den verschiedenen Staaten, ist doch hoch bedenklich, wenn man die Maßstäbe eines demokratischen Rechtsstaates anlegt. Wenn wir mal mit China beginnen, China scheint ja recht erfolgreich dabei gewesen zu sein, die Pandemie einzudämmen. Aber genau wissen wir das gar nicht, weil diese Pandemiebekämpfung ganz stark einhergeht mit Pressezensur. Diese Pressezensur, die gab es ja nicht nur zu Beginn dieser Pandemie, sondern gibt sie auch fortlaufend bis heute, gibt es keine freie und unabhängige Berichterstattung darüber, was in China vorgefallen ist, wie sich die Pandemie wirklich verbreitet hat, und auch den Medien ist es untersagt, wirklich in die Details zu gucken, ob denn hier überhaupt noch jemand infiziert wird. Also diese Behauptung, es würde praktisch außer denjenigen, die jetzt von außen einreisen, gar keine neuen Fälle geben, ist doch hochgradig zweifelhaft. Jedenfalls sagen das die Epidemiologen, die natürlich auch davon ausgehen, dass es in China nach wie vor eine Dunkelziffer von Infizierten gibt und dass insofern das Virus mitnichten wirklich besiegt ist. Und gerade kürzlich hat ja auch die ungarische Regierung, das ist jetzt sehr viel näher dran, sich quasi diktatorische Befugnisse gesichert, hat die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt, indem das Parlament weitestgehend entmachtet wurde. Das ist etwas, was mir natürlich Sorge bereitet. Und als Datenschützer macht mir Sorge, dass hier vielfach ein Überwachungssystem installiert wird, das sehr weitgehend ist. Und manche dieser Maßnahmen, die da vorgeschlagen und teilweise realisiert worden sind, sind nicht einmal wirksam. Und was nicht wirksam ist, was nicht mal verspricht, effektiv zu sein, kann auch nicht verhältnismäßig sein. Und dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ja eine Säule eines demokratischen Rechtsstaates.
Gerhard Baum hat den Appell auch mit unterzeichnet, ganz an der Spitze. Und er hat neulich in einem Spiegel-Interview den schönen Satz gesagt: Hüten wir uns vor dem Virus Sicherheitswahn. Wie würdest du das verstehen?
Ja, wir haben einen solchen Virus. Und das ist so ein bisschen wie diese jährlich wiederkehrenden Grippe-Epidemien, ne? Dieses Virus schläft manchmal eine Weile, manchmal sogar über Jahre, und dann kommt es wieder hoch. Und wir hatten den letzten wirklich großen Ausbruch des Virus Sicherheitswahn 2001 nach den Terroranschlägen in New York und Washington. Da ist ja in aller Welt der Ausnahmezustand erklärt worden. In vielen Staaten der Welt gilt der, was viele gar nicht wissen, bis heute. Und auch in Deutschland sind viele Gesetze verschärft worden mit der Begründung, das ist zur Terrorismusbekämpfung erforderlich, und die meisten Menschen sind bei einer solchen Erklärung bereit, dann auch Freiheitsrechte zu verzichten. Und diese Bereitschaft wird dann auch schamlos bisweilen ausgenutzt, und es werden diverse Überwachungsmaßnahmen eingeführt. So war das nach dem 11. September 2001. Und vieles von dem ist dann migriert in völlig andere Bereiche. Nehmen wir mal an diese Kontodatenabfrage. Das ist so das, finde ich, stärkste Beispiel, wo man sagen kann, da hat man gesagt, wir müssen die terroristischen Geldströme überwachen, ne? Und wir müssen herausfinden, wer hinter der Terrorfinanzierung steckt. Und tatsächlich ist das jetzt eine Maßnahme, die vielleicht im niedrigen Promillebereich für diesen Zweck eingesetzt wird. Dafür hat jedes Jobcenter jetzt den Zugriff auf solche Informationen. Das heißt, dieses Argument, wir brauchen diese Überwachung zur Terrorismusbekämpfung, war der Türöffner für eine Maßnahme, die letztlich überhaupt nicht überwiegend zur Terrorismusbekämpfung verwendet wurde, sondern für alle möglichen anderen Zwecke auch. Und das ist natürlich auch die Befürchtung, die ich habe, auf dem Hintergrund dieser Erfahrung, dass das Virusüberwachungswahn hier wieder sehr große Bedeutung bekommen wird und unsere Freiheitsrechte erneut in Frage stellt.
Jetzt gibt es, wenn immer man die Parallelen zieht zu dem 11. September, vor fast 20 Jahren, hört man immer den Einwand, das könne man doch gar nicht miteinander vergleichen. Jetzt gehe es ja schließlich um Gesundheitsschutz und Menschenleben. Was sagst du, wenn du das entgegengehalten bekommst?
Nun, auch bei der Terrorismusbekämpfung ging es mit Verlaub um Menschenleben. Also das ist nun ein alberner Vergleich. Aber einen Punkt, den würde ich natürlich denjenigen, die jetzt so argumentieren, zugestehen. Der Terrorismus war zwar eine Riesenbedrohung für Einzelne, die davon betroffen waren, die dann in Gefahr waren, Opfer zu werden, aber es waren ganz wenige Opferzahlen. Während diese Corona-Epidemie oder Pandemie uns alle betrifft und nach den Ansagen oder Prognosen der Fachleute werden 60-70% der Bevölkerung weltweit mit diesem Virus infiziert werden, und die jetzige Strategie zur Eindämmung soll ja dazu beitragen, dass alle Infizierten, wenn sie dann einen schwereren Krankheitsverlauf haben, was zum Glück eine Minderheit ist, eben auch angemessen weiterhin gesundheitlich versorgt werden können. Insofern ist natürlich diese Bedrohung, ich muss das wirklich so sagen, ernster als die Bedrohung durch den Terrorismus im Hinblick auf die Menschen, die davon betroffen sind, die tatsächlich in ihrer Gesundheit und in ihrem Leben bedroht werden. Das sind nicht nur ganz, 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 ganz wenige, sondern das sind sehr, sehr viele. Das sind wir letztlich potenziell alle. Aber umso wichtiger ist es, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Manches ist in so einer Ausnahmesituation wie heute sicherlich zu rechtfertigen, was in normalen Zeiten so nicht gut durchgehen dürfte. Aber manches, was da vorgeschlagen wird, geht mir doch deutlich zu weit.
Jetzt sind wir beide ja nicht von Berufswegen in der Lage, den Gefahrengrad dort wirklich zu einzuschätzen. Jetzt gab es ein Papier am Wochenende, hatten das auf einmal ganz viele Journalisten, ein sogenanntes Sicherheitskonzept soll 17 Seiten haben mit der Überschrift, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Und da taucht dann der Begriff Hammer and Dance auf. Und da heißt es dann also, man müsse doch jetzt erst einmal der Bevölkerung doch sehr, sehr deutlich die Gefahren vor Augen führen. In einem Sicherheitskonzept aus dem Bundesinnenministerium. Dann mit diesem Titel Hammer and Dance. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
Also dieser Begriff ist mir hochgradig suspekt. Er stammt wohl von einem US-Technologen. Das ist nicht mal ein Fachmann, der das erfunden hat. Und wenn sich jetzt in Deutschland Politik oder vielleicht auch Fachöffentlichkeit das zu eigen machen, dann muss man, glaube ich, schon ziemlich genau hinschauen. Aber richtig ist natürlich, dass diese Vorstellung, man kann die ganze Gesellschaft über Monate und Jahre in Quarantäne halten, völlig unrealistisch ist. Und insofern muss man natürlich Szenarien entwickeln, die es uns ermöglichen, ein Stück weit von unserer Freiheit, unserer Freizügigkeit, aber auch unserer wirtschaftlichen Tätigkeit wieder aufzunehmen und wahrzunehmen. Nicht? Also insofern ist im Grunde genommen diese Intention durchaus ernst zu nehmen. Und man muss aber dann auch immer bei jeder einzelnen Maßnahme und auch bei der Gesamtstrategie fragen, ist das denn schlüssig? Versprechen die einzelnen Maßnahmen wirklich Erfolg? Und wie sieht das auch aus mit unseren Grundrechten? Wie tief wird da eingegriffen? Welche Sicherungen werden auch vorgesehen, die diese Grundrechtseinschränkungen begrenzen und wieder rückgängig machbar machen? Denn das ist meine ganz große Befürchtung, dass auch das oder manches von dem, was heute unter dem Banner der Corona-Bekämpfung eingeführt wird, in mancher Beziehung sozusagen mit heißer Nadel genäht, also nicht wirklich bis zu Ende gedacht, dann auf Dauer unser Leben bestimmen wird und unsere Freiheitsrechte beeinträchtigen könnte. Also eine solche Befürchtung ist, glaube ich, nicht aus der Luft gegriffen.
In der Frankfurter Allgemeinen habe ich dann heute gelesen, einen Bericht auch nochmal über dieses Sicherheitspapier, dieses 17-seitige, aus dem Bundesinnenministerium. Und da wird jetzt wörtlich zitiert, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Dann folgen Formulierungen, die man aus vergleichbaren Papieren eines Bundesministeriums nicht gewohnt ist. Die Urangst vor dem Ersticken solle thematisiert werden. Auch müsse deutlich gemacht werden, dass Kinder eine Gefahr für Erwachsene werden könnten, wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Das erinnert doch auch wieder ziemlich an den 11. September, oder?
Ja, absolut. Also zumal, wenn jetzt eine Regierungsstelle eine Kommunikationsstrategie verfasst, also ein wichtiges Ministerium, das Bundesinnenministerium ist ja das Verfassungsministerium, das jetzt Horrorszenarien vorschlägt, um die Menschen zu Verhaltensänderungen zu bringen. Also das ist das Gegenteil von dem, denke ich, was man erwarten kann. In der Tat geht es letztlich darum, dass die Menschen erkennen, um was es sich handelt. Aber die Vorstellung, mit Schockbildern die Menschen weiter zu verängstigen, das halte ich für völlig falsch unter verschiedensten Gesichtspunkten. Zum einen unter dem Gesichtspunkt, dass solche Horrorszenarien dann eben als Horrorszenarien auch durchaus abgetan werden von vielen. Und auf der anderen Seite, dass diejenigen, die dann eingeschüchtert sind, vielleicht dann ganz anders reagieren, als man das sich wünscht. Also Menschen, die psychisch labil sind, Menschen, die die Isolation nicht mehr aushalten, die auf diese Art und Weise vielleicht auch Schuldkomplexe entwickeln. Das kann es doch nicht sein, was eine Regierung möchte und auch nicht das Bundesinnenministerium. Opa wird krank und der Fünfjährige macht sich ein Leben lang Vorwürfe. Das kann doch wohl nicht ernst sein, dass ein Ministerium solche Szenarien beschreibt.
Vielleicht mal kurz zwei Geschichten aus unserer Praxis. Bei uns melden sich Leute, die mit Angststörungen zu Hause sitzen und von uns verzweifelt wollen, dass wir hier ihnen über die Gerichte Hilfe holen. Bei uns meldet sich gestern eine verzweifelte Tochter einer dementen Mutter, die auch gleichzeitig Betreuerin ist der Mutter, die jetzt ihre Mutter nicht mehr in der Einrichtung besuchen kann. Also die Ängste, das hat schon erhebliche Folge, wenn auf diese Art und Weise Ängste gestört werden.
Ja, also es ist doch nicht Aufgabe eines Ministeriums, Menschen mit Schuldkomplexen zu belasten. Ne? Also gerade in dieser Pandemie kann man vielleicht über bestimmte Fragestellungen auch dahingehend reden, wer ist da verantwortlich. Ich nenne mal dieses Thema, was bei uns ja durchaus eine Rolle spielt. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass bei uns die Schutzausrüstung so unzureichend vorhanden ist? Ne, das sind doch die Verantwortung dafür, jetzt den Ärzten und Pflegern selbst zuzuschieben, auf diese Idee kommt zum Glück niemand. Aber dieser Frage muss natürlich nachgegangen werden. Da gibt es natürlich die Frage nach Schuld und Verantwortung. Und die muss auch beantwortet werden, auch vielleicht, wenn das jetzt nicht im Vordergrund zu stehen hat. Diesem Ansatz, an eine öffentliche Kommunikationsstrategie heranzugehen, halte ich für völlig verantwortungslos.
In derselben FAZ, nämlich auch heute, sagt der Virologe Hendrik Streeck, der, glaube ich, einer der bekanntesten und renommiertesten vom Fach ist, der derzeit auch in nordrhein-westfälische Landesregierung berät, sagt, persönlich halte ich die Einschnitte, die wir jetzt haben, für sehr drastisch. Es ist immer schlimm, wenn Menschen sterben, aber die Frage ist, ob man mit den Maßnahmen andere Existenzen gefährdet und dadurch auch Leben aufs Spiel setzt.
Ja, so ist das ja auch. So ist das, muss man ja sagen. Diese Frage von Herrn Streeck ist völlig berechtigt. Wir sind hier in einer Situation, wo Risiken gegeneinander abgewogen werden müssen. Wenn man Menschen mit einer Angststörung in eine aussichtslose Situation treibt und sie zum Suizid auf diese Art und Weise veranlasst, dann ist das auch ein toter Mensch, der jetzt nicht der Corona-Epidemie geschuldet ist, jedenfalls nicht nur, sondern eben auch der Reaktion darauf. Und das muss man immer bei dieser Kommunikation berücksichtigen. Und ich finde, dass die absolut meisten, die dort öffentlich im Augenblick zu hören sind, Epidemiologen, ne, Professor Drosten beispielsweise mit seinem wundervollen Podcast im NDR, aber auch viele andere, sehr verantwortungsbewusst mit diesen Fragestellungen umgehen. Und mit dieses Verantwortungsbewusstsein wünsche ich mir auch von der Politik. Und das bedeutet auch, dass Politik zurückhaltend sein muss, das Coronavirus quasi zum Vehikel völlig anderer Interessen und politischer Vorstellungen zu machen. Und das, denke ich, das sollte parteiübergreifend darüber einen Konsens geben. Das gilt für diejenigen, die jetzt für die Sicherheitspolitik verantwortlich sind, genauso wie für diejenigen, die für die Umwelt- und Wirtschaftspolitik verantwortlich sind. Wir müssen daran arbeiten, dass diese Epidemie so begrenzt und überwunden wird, dass möglichst wenige andere Schäden eintreten. Die Grundrechte nur in dem Maße wirklich eingeschränkt werden, wie das wirklich erforderlich ist und nicht einfach pauschal, wie zum Beispiel in Ungarn, es da sozusagen nicht nur ein super Grundrecht Sicherheit gibt, sondern möglicherweise sogar so etwas wie eine Corona-Diktatur, wobei klar ist, dass das auch, wie gesagt, nur das die Corona-Pandemie eher das Vehikel offensichtlich ist und nicht unbedingt die Ursache.
Uwe Volkmann, Rechtsphilosoph, Professor an der Uni Frankfurt-Main, hat gestern daran erinnert, dass unser Grundgesetz ja nicht einfach nur das Überleben schützt oder unser Überleben schützt, sondern dass das Grundgesetz ein Leben in Würde schützt. Und er hat unter Aufzählung all der Freiheitsbeschränkungen, die wir ja derzeit haben, bis hin zur Religionsfreiheit, warnt er vor einem Klima der Angst und Bedrückung, das entsteht, wenn man anfängt, diese Freiheitsbeschränkungen zu verinnerlichen, wie das ja derzeit zunehmend geschieht. Das ist ja auf einmal, als ob das ganz selbstverständlich sei, dass alle irgendwie klaglos zu Hause bleiben, ihre Läden schließen, zu Ostern ihre Verwandten nicht sehen und nicht in die Kirche gehen. Und er warnt davor, dass der Geist der Freiheit nach und nach erstickt, Zitat, in einen Zustand der Unwürdigkeit, von dem schon jetzt immer schwerer zu erkennen ist, wie man daraus je wieder herausfinden will. Wie siehst du das mit den sozusagen Langzeitfolgen dessen, was wir jetzt hier derzeit an doch recht klaglos ertragenen Beschränkungen erleben?
Ich glaube, dass diese Frage niemand wirklich seriös beantworten kann, wie die Langzeitfolgen für unsere Gesellschaft und für die Einzelnen sein werden. Aber eines ist, glaube ich, schon deutlich, dass Störungen des Gleichgewichts in unserer Gesellschaft, die dadurch verursacht werden, nicht einfach vorbei sein werden, wenn es uns gelingt, dieser Pandemie oder Epidemie Herr zu werden, zum Beispiel durch eine wirksame Impfung. Wenn ein Impfstoff da ist, dann dauert das auch eine Weile, bis der dann tatsächlich appliziert ist und gewirkt hat. Aber das ist auch eher eine Frage von Jahren und nicht von Monaten. Also so lange haben wir dieses Problem irgendwie an der Backe. Und dementsprechend wäre zu fragen, wie können wir diese so eine Art Gesamtrechnung machen, was Freiheitsbeschränkungen anbelangt. Ne, wo kann man nachlassen? Welche Dinge sind wirklich erforderlich? Was greift wie tief in welche Freiheitsrechte ein? Also so etwas wie eine Freiheitsrechte- oder Grundrechte-Gesamtrechnung. Ne, wir kennen das beim Datenschutz, da ist von Professor Rossnagel dieser Begriff der Überwachungsgesamtrechnung eingeführt worden. Ich finde, wir brauchen eine Art Grundrechte-Beeinträchtigungs-Gesamtrechnung. Und das bedeutet aber, dass wir hier entemotionalisieren müssen. Dass wir sagen müssen, eine Regierung darf nur das durchsetzen, was wirklich unbedingt erforderlich ist und was gerechtfertigt ist. Das Übermaßgebot gilt auch hier. Und auf allen Ebenen. Ich finde das absolut gut, wie unsere Bundeskanzlerin hier sehr nüchtern agiert und nicht mit Angstszenarien. Aber bei anderen Politikern habe ich manchmal das Gefühl, dass dieser Wunsch, sich besonders entschlossen darzustellen, doch größer ist als manchmal die Sachkenntnis und auch die Qualität der entsprechenden Argumente.
Würdest du dir in der Politik mehr kritische Stimmen, was die Grundrechte angeht, wünschen?
Selbstverständlich wünsche ich mir, dass politisch nicht nur bei ganz wenigen Fachpolitikern und Fachpolitikerinnen erkannt wird, dass Grundrechte auch in dieser Krisensituation bewahrt werden müssen. Und ich fand es vor diesem Hintergrund eigentlich auch sehr gut, dass diese ursprünglichen Pläne aus dem Gesundheitsministerium zur Handydatenortung offensichtlich zurückgestellt worden sind. Aber ich sage ganz bewusst zurückgestellt. Ob da wieder ein neuer Vorstoß kommt, ist erstens nicht ausgeschlossen. Es ist aus meiner Sicht sogar eher wahrscheinlich. Aus dem Bundesgesundheitsministerium hört man ja auch, dass diese Pläne weiter verfolgt werden. Und was mich natürlich nachdenklich macht, ist, dass dieses Argument, das von vielen Seiten vorgebracht wird, von der Telekommunikationswirtschaft, von den Fachleuten im Bereich des Betriebs von Netzen und von Datenschützern, dass das eigentlich nicht von allen aufgegriffen wird, dass Maßnahmen, die nicht sinnvoll sind und die insofern nicht erfolgversprechend sind, einfach Unsinn sind und eigentlich nicht eingeführt werden dürfen, dass dieses Argument nicht wirklich schon herrschende Meinung ist.
Ich würde vorschlagen, über die App, die das da geben soll, unterhalten wir uns, wenn wir mal ganz genau verstehen, was das eigentlich für eine App ist. Es scheint ja derzeit noch nicht ganz fertig zu sein, das System, oder?
Ja, also so verstehe ich das auch. Ich bin in Kontakt mit den App-Entwicklern und ich erwarte für die nächsten Tage auch eine sehr ausführliche Darstellung. Bisher habe ich auch mehr oder minder das erst gesehen, was den Medien vorgestellt wurde. Und das, was ich da gehört habe, ist durchaus vielversprechend. Ne? Also es scheint ja klar zu sein, dass man hier keine Bewegungsprofile erfassen will. Es sieht so aus, als es würde da auch keine namentliche Erfassung stattfinden, aber da muss man sehr genau hinschauen, wie diese technischen Lösungen dann auch aussehen und wie man sie gestalten kann. Und natürlich muss man auch zwei weitere Fragen reflektieren. Das eine ist die Frage, ist Freiwilligkeit auch wirklich Freiwilligkeit, wenn das proklamiert wird? Gibt es da nicht doch sowas wie faktischen Zwang, Gruppenzwang? Das ist ein Thema, mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Ich bin da noch nicht ganz sicher, zu welchem Ergebnis ich da kommen würde. Aber das wird man dann sehen. Und der zweite Aspekt ist, wie missbrauchsfest wird diese App sein, ne? Sozusagen in doppelter Hinsicht. Einmal, dass da nicht irgendwelche Scheunentore für IT-Missbrauch, für Datenmissbrauch geöffnet werden. Und zum anderen, dass diese Apps dann möglicherweise missbraucht werden, auch von Menschen, die sich einen Spaß machen, irgendetwas zu zerstören, sich selbst dann positiv erklären und damit jetzt andere wiederum in Angst und Schrecken versetzen, die mit ihnen zufällig in Kontakt gekommen sind. Also diese beiden Aspekte sind, glaube ich, auch noch diskussionswürdig.
Es kommt dann ja auch noch auf die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen für die App an. Was denn eigentlich die rechtlichen Folgen sind, wenn man die App nutzt, etwa darf man dann wieder vor die Tür? Das wissen wir ja auch im Augenblick alles noch nicht. Aber vielleicht unterhalten wir uns da mal nochmal drüber, weil das sicherlich viele auch interessieren wird, wenn wir wirklich mal wissen, was da jetzt auf dem Tisch liegt, auch im Gesamtpaket. Dann interessieren sich sicherlich auch viele dafür, was du davon hältst. Vielleicht unterhalten wir uns dann noch einmal darüber. Ich habe noch eine letzte Frage, möchte ich noch loswerden. In Berlin hat die Gesundheitssenatorin schon vor kurzem gesagt, also die ältere Bevölkerung, da sei sie doch dafür, dass es jetzt noch zusätzliche Regeln geben sollte, dass die also ganz strikt zu Hause bleiben sollen. Sie ist um die 40. Kanzleramtsminister Helge Braun, Jahrgang 72, hat vor kurzem wie so im Tone der Selbstverständlichkeit gesagt, also wenn jetzt hier mal Lockerungen eintreten würde, dann würde das selbstverständlich nur für die Jungen und Gesunden gelten. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
Also ich halte sowas für völlig neben der Spur. Die Vorstellung sozusagen, die Alten und Kranken auf Dauer, und es geht hier nicht um zwei Wochen, in Quarantäne oder Isolation zu schicken und sie mit Kontaktsperren zu belegen, ist ein extremer Eingriff. Zumal, wenn man sich mal anschaut, wie denn die Struktur der Infizierten aussieht, auch die Altersstruktur. Alle statistischen Erhebungen, die wir haben, sprechen doch dafür, dass die Alten und die sogenannten Risikogruppen sich äußerst verantwortungsbewusst verhalten. Und ich sehe das auch in meinem persönlichen Umfeld, dass es da niemanden gibt, der jetzt diese Vorsichtsmaßnahmen ignoriert. Dass man jetzt diese Gruppe dauerhaft zum Hausarrest verdonnert, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich denke auch, das wäre rechtsstaatlich nicht vertretbar. Was richtig ist, diese Gruppe, diese Angehörigen der Gruppe sollten sehr vorsichtig sein, das wissen die aber ohnehin, jedenfalls fast alle, glaube ich. Und dass man da vielleicht nochmal ein bisschen mit Aufklärung nachhilft und vielleicht auch Angebote macht, wie sie dann auch Kontakte abwickeln können, ohne persönlich in Gefahr sich zu begeben. Denn diese Gruppe ist ja überdurchschnittlich alt und insofern auch vielleicht mit der Technik nicht so vertraut wie die Jungen, die über Videoconferencing und Vergleichbares ganz selbstverständlich Kontakte halten können. Dass man das als einen Auftrag nimmt. Wie ermöglichen wir diesen Menschen, die älter sind, die vielleicht auch bestimmte Vorerkrankungen haben, so weit wie möglich ihr Leben zu führen, auch Kommunikationsfreiheitsrechte weiterhin wahrzunehmen, sei das mit den Enkeln oder mit wem auch immer. Ne? Also da denke ich, da ist wirklich Handlungsbedarf. Verbote, Drohungen mit Hausarrest und so weiter, das bringt hier überhaupt nichts.
Da sind wir uns ganz sicherlich auch in diesem Punkt einig. Peter, ich habe das Gefühl, das wird nicht das letzte Gespräch sein, was wir führen werden zu dem Thema Corona im Rechtsstaat. Das Thema wird uns sicherlich noch länger begleiten, als wir uns das im Augenblick vorstellen können. Also deshalb vielen, vielen Dank für diese spannende Unterhaltung heute. Und wünsche ich dir noch einen guten Tag und allen, die uns zuhören. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann auch bei der nächsten Folge wieder hören. Da werde ich mich unterhalten mit unserer ehemaligen Justiz- und Wirtschaftsministerin Brigitte Zypris. Bis dahin, vielen Dank.
Herzlichen Dank.